HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Georg Krämer, Gastgeberin Ingeborg Breuer. Professor Georg Krämer war bis zu seiner Pensionierung Mitte 2017 der Generalsekretär des Caritas-Verbandes. Er weiß also um die Probleme und Nöte der Schwachen in unserer Gesellschaft, denn die Caritas ist ja ein Wohlfahrtsverband und fühlt sich besonders den Menschen in Not verpflichtet. Seine Einsichten hat er in einem Buch niedergeschrieben. Armut in Deutschland heißt es, wo er detailliert, aber wie Kritiker hervorhoben, alarmismusfrei seinen Blick auf die sozialen Probleme in Deutschland dargestellt hat. Georg Krämer ist heute zu Gast im Studio. Guten Tag, Herr Krämer.
Guten Tag.
Herr Krämer, ich sagte gerade, Ihr Buch sei unalarmistisch. Aber wenn man sich jetzt nur so ein bisschen die Schlagzeilen der letzten Zeit zusammenstellt, dann könnte man ja meinen, es sei höchste Zeit, Alarm zu schlagen. Also nur ein paar Beispiele. Wohlfahrtsverbände meldeten dieses Jahr, die Zahl der armen Kinder in Deutschland sei auf einem neuen Höchststand. 79% der Deutschen finden, dass es in Deutschland nicht gerecht zugeht. Und klar ist für viele sowieso, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Also könnte man jetzt sagen, und sagen ja auch viele, so viel Armut und Ungerechtigkeit in einem reichen Land muss nicht sein, ist doch eigentlich ein Skandal.
Auch beim Alarm kommt es auf die richtige Dosierung an. Ich widerspreche Aussagen wie, noch nie war die Armut in Deutschland so groß wie heute. Oder die Armen werden immer ärmer. Das suggeriert, wir befinden uns ständig auf dem Weg nach unten in schlechtere Verhältnisse. Das stimmt nicht. Aber es gibt natürlich großen Handlungsbedarf. Und mich hat so stark frustriert, dass sich die Armutsdebatte in folgenloser Empörung erschöpft und wir nicht über konkrete Handlungsstränge reden.
Folgenlose Empörung. Ein Wort, was mir bei Ihnen aufgefallen ist, ist auch empörungsgesättigt. Dass eigentlich die Debatte um die soziale Lage in Deutschland verzerrt und empörungsgesättigt ist. Warum? Was meinen Sie damit?
Ich mache Ihnen ein Beispiel. 2003 hat Rot-Grün die Grundsicherung im Alter eingeführt. Wenn alte Menschen zum Sozialamt gehen, dann werden ihre Kinder nicht mehr zum Regress gebeten. Es sei denn, sie haben mehr als 100.000 Euro. Davor war das anders. Und viele arme Leute haben auf ergänzende Hilfe zu ihren Mini-Renten verzichtet. Man wollte also verdeckte Armut bekämpfen. Und dann ist genau das passiert, was Intention des Gesetzgebers war. Mehr Leute haben Grundsicherung im Alter beantragt. Und diesen Anstieg hat man dann wieder den Sozialpolitikern als Zeichen des Versagens des Sozialstaats und der sozialen Kälte um die Ohren gehauen. Und das ist eine Empörung, die schadet. Denn wir brauchen die Grundsicherung. Wir dürfen sie nicht diskreditieren, sondern wir müssen sie weiterentwickeln.
Also es war sozusagen eine statistische Verzerrung, könnte man sagen. Also dass eigentlich mehr Menschen Grundsicherung bekamen, aber letztlich als Sozialabsicherung, die vorher quasi durch die Statistik gefallen sind.
Wir messen ja viele unserer Probleme anhand der Hilfen, die wir zur Verfügung stellen. Und wir haben auch heute noch verdeckte Armut. Also, wenn wir mehr aufklären, wenn wir kommunale Rentenstellen einrichten würden, wenn wir erreichen würden, dass alle Menschen, die Anspruch haben, ihre Hilfe auch beantragen, dann hätten wir natürlich mehr Hilfeempfänger. Dann würde der Sozialstaat wirksamer. Und wir würden vermutlich dann wieder eine Debatte führen, dass alles schlimmer geworden ist.
Wann ist man eigentlich arm in Deutschland oder armutsgefährdet in Deutschland, Herr Krämer?
Also es ist völlig richtig, in einem reichen Land wie Deutschland Armutsrisiko im Verhältnis zum Lebensniveau der Mitte zu erfassen. Ja? Manche verweisen immer, ja, bei uns gibt es keine Armut, gucken Sie nach Bangladesch, aber das ist
sinnlos.
Wir leben
nicht von einem Dollar am Tag.
Wir leben nicht von einem Dollar am Tag. Völlig in Ordnung. Als im Armutsrisiko lebend gilt derjenige, der weniger als 60% des mittleren Einkommens hat. Das sind bei einem Alleinstehenden 940 Euro. Damit sind auch viele Studierende und Auszubildende statistisch im Armutsrisiko. Ich würde mal sagen, viele von denen haben nicht wirklich ein Problem. Wenn sie aber dauerhaft von so geringen Beträgen leben müssen, sind sie eben von vielem ausgeschlossen, was in unserer Gesellschaft normal ist. Also ich finde es richtig, diese Daten zu erheben, wenn man dann eben auf die Risikogruppen guckt und darüber diskutiert, wie man handeln kann.
Also ich glaube, die Zahl liegt ungefähr bei 15,5% genau. Der Menschen, die armutsgefährdet sind. Sie sagen gerade, Studenten sind letztlich da auch drin. Auszubildende, denke ich auch, zählen aber nicht wirklich zu den Armen. Wenn man die rausrechnet, wüssten Sie, welche Zahl da noch rauskäme?
Naja, Studierende und Auszubildende sind sicherlich mehr als 2 Millionen drin. Ich sage das auch gar nicht, um die Zahl klein zu rechnen. Es geht eher um eine richtige Erfassung der Probleme. Wenn wir einfach nur auf die Daten starren, dann müssten wir annehmen, in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen hätten wir die größten Probleme, denn da ist die Armutsrisikoquote 25%. Aber niemand wird sagen, wir müssen jetzt Transfers an die jungen Erwachsenen geben, sondern unser Problem ist doch, dass es Menschen gibt, dass junge Erwachsene gibt, die weder in Ausbildung noch im Studium noch in Arbeit sind. Und auf die müssen wir uns konzentrieren. Also ich leugne in keiner Weise Handlungsbedarf, auch durchaus im Bereich der Umverteilung.
Wenn wir sagen, beim Single sind es 942 ja. Euro, das ist ja jetzt wirklich nicht viel. Sie sagen aber, das ist relativ dann eben 60% gemessen zum mittleren Einkommen. Das heißt, was ich ja damit messe, ist eigentlich auch die Ungleichverteilung des Reichtums. Also das heißt, wenn jetzt alle 940 Euro verdienen würden, sage ich mal so grob, dann
gäbe es keine statistisch ausgewiesene Armut.
Gäbe es ja. keine Armut, obwohl es den Leuten nicht gut gehen würde.
Nein, das sehen wir am Beispiel Griechenland. Die griechische Armutsrisikoquote ist ungefähr bei 20% und sie hat sich in der Krise in Griechenland praktisch nur ganz wenig erhöht. Mhm. Warum? Weil einfach jetzt ungefähr genauso viel Griechen unter diesem 60%-Wert leben, der aber drastisch niedriger ist als 2010. Also die Armutsrisikoquote hängt an der Verteilung. Und natürlich sind auch Verteilungsfragen wichtig, zweifelsohne. Es wäre nur viel gewonnen, wenn mehr Leute verstehen würden, was diese Zahlen wirklich aussagen. Alle Untersuchungen zeigen dieselben Risikogruppen, nämlich langzeitarbeitslose Menschen, Menschen, die im Alter nur sehr geringe Renten haben, Alleinerziehende mit ihren Kindern und ein Problem sind auch sehr kinderreiche Familien, insbesondere diejenigen mit Migrationshintergrund.
Wir sprachen gerade schon über relative und absolute Armut und dass eben die Armut in Deutschland in den reichen Ländern nicht zwangsläufig zu vergleichen oder eigentlich überhaupt nicht zu vergleichen ist mit der Armut, wie sie zum Beispiel in Afrika herrscht. Da komme ich jetzt aber mal auf Sie persönlich, weil mit der absoluten Armut haben Sie sich ja geografisch auch beschäftigt. Also ich mache jetzt mal einen Schwenk. Erstmal, Sie sind in Aachen geboren, haben Volkswirtschaft und Pädagogik studiert, in Volkswirtschaft promoviert und habilitiert. Und Ihre politische Sozialisation haben Sie, wie Sie selber sagen, in Dritte Weltgruppen gemacht. Sie haben in der Aktion Dritte Welt in Freiburg mitgearbeitet. Was haben Sie da gemacht und wie hat Sie das beeinflusst und wie sind Sie dazu gekommen?
Also meine politische Sozialisation fand über den Hunger und die Not in der Dritten Welt statt. Ich bin in gefestigten bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen. Also Not in meinem Umfeld gab es nicht. Aber ich war erschrocken über die Not in den Entwicklungsländern. Darüber wurde mehr und mehr berichtet. Und am Anfang war es ein Einsatz für mehr Entwicklungshilfe, dann mehr und mehr für höhere Preise, gerechte Handelsbeziehungen und auch sehr stark ein Engagement gegen Rüstungsexporte und die Unterstützung des portugiesischen Kolonialkriegs in Afrika. Und deswegen habe ich mich auch im Studium, in der Promotion mit Entwicklungsländerfragen beschäftigt und wollte dann unbedingt auch mal in einem Entwicklungsland arbeiten. Deswegen bin ich nach der Promotion nach Indonesien gegangen. In ein Beratungsprojekt, was versuchte, das indonesische Arbeitsministerium zu Arbeitsmarktfragen zu beraten. Ich würde heute nicht sagen, dass diese Tätigkeit besonders wirksam war. Viele Beamten waren mehr daran interessiert, aus Forschungsaufträgen illegale Nebeneinkünfte abzuzweigen, aber ich habe jedenfalls extrem viel gelernt. Und ich habe ein anderes Bild auf Deutschland gewonnen. Mich hat nicht die Armut geschockt, die ich in Indonesien gesehen habe, das hatte ich erwartet, sondern mich hat geschockt, wie eine Präsidialdiktatur herrscht, ja, und mich hat geschockt die fehlende Rechtssicherheit, also wie leicht Händler von der Straße vertrieben werden können. Ich hatte einen Freund, einen Indonesischen aus einer wohlhabenden Familie, der ist 2 oder 3 Mal verhaftet worden, ohne irgendeinen vernünftigen Grund, um von der Familie praktisch ein Lösegeld zu erpressen. Ja, solche Dinge haben mich geschockt und ich habe in Indonesien dann verstanden, wie wichtig Rechtssicherheit, Verlässlichkeit, eine Gewaltenteilung und ähnliche Dinge sind, die einen Rechtsstaat ausmachen. Ich habe natürlich vorher auch den Rechtsstaat abstrakt geschätzt, aber es war ja etwas, was völlig normal war. Und ich glaube, wir müssen auch wertschätzen, was wir haben, weil wir sehen ja jetzt auch mit der Gefährdung des Populismus, dass Liberalität, Rechtsstaatlichkeit, Offenheit und so weiter, dass die auch gefährdet sein können. Also für mich war Indonesien biografisch sehr bedeutend.
Nun ist es ja nicht unberechtigt zu sagen, und ich denke, das waren ja auch die Motive in vielen Drittweltgruppen, dass unser eigener Wohlstand zum Teil auf der Ausbeutung der armen Länder basiert. Also, dass wir zum Beispiel die afrikanische Landwirtschaft kaputt machen, wenn wir unsere subventionierten Produkte da verkaufen. Also, die stellen es jetzt so dar, dass sie sagen, also hier ist der Rechtsstaat und das war furchtbar korrupt. Aber inwieweit sind die reichen Länder nicht wirklich an der Ausbeutung der armen Welt beteiligt?
Also, das habe ich natürlich auch immer geglaubt, dass unser Wohlstand auf der Ausbeutung der dritten Welt beruht. Ich sehe das heute anders. Man kann durch verfehlte Politik von den Industrieländern aus extrem viel Schaden anrichten. Also der Aufkauf von Land, der Export von Agrarprodukten durch Rüstungshandel, durch Unterstützung korrupter Regierungen. Insbesondere gibt es Unternehmen aus den Industrieländern, die sich die Rechtslosigkeit der Bevölkerung und die fehlende politische Kontrolle für Gewinne zunutze machen. Ich sehe es aber nicht so, dass unser Wohlstand darauf beruht. Also wir können durchaus ein produktives Land sein. Der größte Teil unseres Handels findet mit anderen Industrieländern statt. Ja, es ist also nicht so, dass wenn wir Rücksicht nehmen auf die dritte Welt und Dinge unterlassen, die ihrer Entwicklung schädlich sind, dass dann unser Wohlstand zurückgehen müsste.
Herr Krämer, wir machen jetzt zunächst mal Musik. Und zwar eine Musik, die zurückerinnert, das ist jetzt gerade zum Punkt sozusagen, an Ihr frühes Engagement in der Entwicklungshilfe. Sie haben sich nämlich ein Lied aus dem Jahr 1972 gewünscht, da waren wir alle noch jung, von der amerikanischen Sängerin Joan Baez, Bangladesch. Das hat Sie damals sehr angesprochen, haben Sie gesagt.
Ja, damals. Für meinen heutigen Geschmack ist es mir fast zu emotional. Aber damals war dieses Bangladesch-Lied, weil es dieses Elend verkörperte, demgegenüber ich mich so hilflos fand, für mich sehr wichtig.
Bangladesch, 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 Bangladesch. Sun sinks in the west, die a million people of the Bangladesh.
Das war Joan Baez mit Bangladesch und hier ist Doppelkopf auf HR2 Kultur mit Professor Georg Krämer als Studiogast, mit dem ich über Armut, vor allen Dingen in Deutschland, spreche. Herr Krämer, Sie selbst bestätigen ja eigentlich, dass das Armutsrisiko in Deutschland zugenommen hat, also die Einkommensungleichheit in Deutschland größer geworden ist im Vergleich zu früher. Wieso geht denn die Armut eigentlich nicht zurück, wenn andererseits bei uns die Arbeitslosigkeit seit weit über 10 Jahren immer weiter sinkt?
Also zum einen muss man sehen, das Armutsrisiko hat zugenommen im Vergleich zur Mitte der 90er Jahre. Wir hatten zwischen 1998 und 2005 einen starken Anstieg um etwa 4 Prozentpunkte. Damals haben die Gewerkschaften, die Arbeitgeber, die Betriebsräte die Lohnfindung in Deutschland sehr stark dezentralisiert und die Spreizung der Erwerbseinkommen hat zugenommen. Das war eine Reaktion auf die ständig steigende Arbeitslosigkeit und die Öffnung der Märkte nach Osteuropa. Das war durchaus erfolgreich, aber wir haben es erkauft mit deutlich ungleicheren Erwerbseinkommen. Seit 2005 ist die Situation einigermaßen stabil. Wir hatten gehofft, dass die Armutsrisikoquote sinkt mit der besseren Erwerbstätigkeit. Am äußeren Rand zeigen sich jetzt auch Reallohngewinne unten. Ein Faktor dafür ist der Mindestlohn. Ja. Aber wir müssen auch sehen, wir kriegen mehr Zuwanderer aus Ländern, aus denen Menschen fliehen. Ja. Ein Teil des hohen Armutsrisikos sind auch Menschen mit Migrationshintergrund. Die deutsche Bevölkerung oder die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund hat eine Armutsrisikoquote von 12%, die mit Migrationshintergrund von 28%. Und diejenigen, die jetzt 2015 zu uns gekommen sind, brauchen erstmal einige Jahre, bis sie in Ausbildung und Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben. Ein Problem ist sicherlich auch, dass gerade der expandierende Dienstleistungsbereich gewerkschaftlich nicht organisiert ist oder kaum organisiert ist und deswegen die dort Beschäftigten nicht an der positiven wirtschaftlichen Entwicklung genügend partizipieren.
Wer, würden Sie denn sagen, ist vor allen Dingen von Armut betroffen?
Naja, also drängend und bedrückend ist es doch immer, wenn es über lange Zeiten geht. Und wir haben mittlerweile eine stark verhärtete Langzeitarbeitslosigkeit. Und ich würde mir mehr Mut wünschen, da auch mit Mitteln eines sozialen Arbeitsmarktes gegenzuwirken, gerade bei den Leuten, die keine realistische Chance mehr auf den ersten Arbeitsmarkt haben.
Wie könnte das aussehen?
Naja, man könnte schon bei Betrieben, bei Wohlfahrtsverbänden, bei Kommunen in einem begrenzten Umfang sinnvolle Arbeit ermöglichen und Menschen für Arbeit statt für Arbeitslosigkeit unterstützen. Man müsste allerdings es so begrenzen, dass keine reguläre Arbeit verdrängt wird, weil sonst ein solches Programm absolut politisch gegen die Wand fahren würde.
Heißt das, dass das dann Jobs wären, in denen auch der Mindestlohn nicht mehr zählen soll? Oder wie meinen Sie das?
Also man könnte das auf Mindestlohnbasis machen, ja, und dann gäbe es noch einen genügenden Anreiz, auch wenn eine gewisse Stabilisierung da ist, vielleicht auch woanders zu arbeiten. Es gibt natürlich auch Ansätze für besonders schwer beeinträchtigte Menschen, quasi das Arbeitslosengeld II ein Stück weit aufzustocken.
Wobei Sie ja interessanterweise eigentlich sagen, in dem Augenblick, wo die Hartz-IV-Sätze angehoben werden, verändert sich die Statistik sozusagen wieder nachteilig.
Aber ist es denn ein Nachteil? Also, es ist richtig.
Nein, man würde eben sagen, es gibt mehr Menschen mit Transferleiter.
Ja, also die Hartz-IV-Sätze sind ja auf Kante genäht. Ja? Sie werden im Prinzip korrekt berechnet, aber es gibt Eingriffe, die letztlich dann doch das Ergebnis nach unten ziehen. Und nehmen wir an, wir korrigieren das und zahlen für einen Alleinstehenden 60 bis 80 Euro mehr. Das war mal ein Betrag, den die Caritas errechnet hat. Und der künftige Finanzminister stellt die dafür notwendigen Milliarden zur Verfügung. Dann hätten wir irgendwas zwischen 500 und 800.000 Menschen mehr, die ergänzende Hilfe bekommen. Und wenn wir das dann werten, die Zahlen haben sich negativ verändert.
Aber das wäre es, ne?
Also Sie würden ja steigen. Das wäre es, ja, das wäre es. Aber dann blockieren wir es. Ich finde, es wäre schon ein großer Gewinn, wenn wir die Kinder in den Haushalten von Niedrigeinkommensbeziehern verlässlich aus der Familienkasse mit einem einkommensabhängigen Kindergeld oder ähnlichen Instrumenten unterstützen würden, außerhalb der Grundsicherung für Arbeitssuchende, dann hätten wir eine ganz andere Debatte. Wenn also in den Nachrichten käme, die Regierung hat das ergänzende Kindergeld erhöht und es gibt jetzt mehr Familien, die ergänzendes Kindergeld bekommen, würde niemand einen sozialen Skandal wittern. Wenn das aber im Hartz-IV-Satz verpackt ist und man muss dann berichten, die Zahl der Hartz-IV-Empfänger hat zugenommen, dann denken alle Leute, jetzt ist die soziale Schieflage noch größer geworden.
Jetzt ist ja Armsein eigentlich was sehr Komplexes. Also Armsein heißt natürlich erstmal relativ zur Gesellschaft, sagen wir mal hier, wenig Geld haben. Aber arm sein heißt in der Regel ja zum Beispiel auch kränker sein, heißt letztlich früher sterben, irgendwie statistisch. Warum ist das so? Also ist es letztlich ein materielles Problem, weil die Menschen eben letztlich sich keinen gesunden Lebensstil leisten können? Oder wie würden Sie das sehen?
Es ist sicherlich ein Mixtum aus ganz vielen Komponenten. Wir haben auch das Phänomen einer unterschiedlichen Lebenserwartung zwischen Leuten in mittleren Einkommenspositionen und gehobenen Einkommenspositionen. Auch da haben wir das Phänomen. Ja? Und möglicherweise hat das damit zu tun, dass diejenigen, die in gehobenen Positionen sind, einfach ein zufriedeneres Leben führen, ja, mehr Freiräume haben, sehr wahrscheinlich auch sehr bewusst oder teilweise jedenfalls bewusst mit ihrer Gesundheit umgehen. So, also insofern ist es, finde ich, schon ein ständiger Stachel in unserem Gerechtigkeitsverständnis, dass arme Menschen circa 8 Jahre im Durchschnitt früher sterben als Menschen der gehobenen Mitte. Die Armen leben auch heute länger. Also das muss man auch sehen. Aber der absolute Unterschied der Lebenserwartung ist konstant geblieben und ja, das ist einfach zu konstatieren. Es liegt bei uns nicht daran, dass die Armen einen eingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Natürlich kann man sich ärgern, wenn man als gesetzlich Versicherter länger auf einen Termin wartet als ein Privatversicherter, aber das betrifft nahezu 90% der Bevölkerung, weil so viele sind gesetzlich versichert. Naja, vielleicht derjenige, der selbstbewusst auftritt, kriegt auch als gesetzlich Versicherter seinen Termin und andere warten vielleicht länger. Ich glaube aber nicht, dass man das wirklich diese krassen Unterschiede der Lebenserwartung erklären kann.
Aber was könnte man denn dagegen tun? Aufklärung, gesundheitliche Aufklärung?
Faktisch ist so, dass arme Menschen ein höheres Risikoverhalten haben. Aber selbst wenn man dieses höhere Risikoverhalten rausrechnet, ja, also Bewegungsmangel, Rauchen, Alkohol, ja. Rauchen, bleiben Unterschiede.
Sie sterben einfach immer noch früher.
Und ich glaube, Selbstsorge für die eigene Gesundheit gelingt dann, wenn ich auch sonst Perspektiven habe. Also der Vorschlag, die Langzeitarbeitslosigkeit mit einem sozialen Arbeitsmarkt auch ein Stück weit einzuschränken, haben die Wohlfahrtsverbände ja nicht vorrangig aus ökonomischen Gründen entwickelt, sondern weil einfach die Tagesstrukturierung, der Kontakt zu anderen, das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, eben einfach auch das Lebensgefühl verbessern, Kraft geben, für sich selbst zu sorgen und sehr wahrscheinlich auch positive Wirkungen hätten auf Gesundheit und Lebenserwartung.
Noch ein kleiner Schwenk, worauf Sie ja in Ihrem Buch sich auch beziehen und was ja auch so ein Gemeinplatz ist, ist ja, dass immer gesagt wird, also die Schere geht auseinander zwischen Arm und Reich und die Mittelschicht schrumpft. Und eine stabile Mittelschicht, sagt man natürlich immer, ist auch wichtig für eine stabile Gesellschaft.
Auch da kommt es jetzt, finde ich, auf die richtige Dosierung unserer Besorgnis an. Genauso wie Mitte der 90er Jahre bis Mitte der Nuller Jahre die Armutsrisikoquote zugenommen hat, ist auch die statistisch erfasste Einkommensmittelschicht ein wenig kleiner geworden, um 3-4 Prozentpunkte. Die Situation ist da aber auch wieder stabil. Also interessant ist auch, die Mitte schrumpft insbesondere, bei denjenigen, die einen Migrationshintergrund haben. Also wir haben auch da ein deutliches Problem der verpassten oder erschwerten Integration. Und es gibt bei den Deutschen auch viele, die die Mitte nach oben hin verlassen haben. Mhm. So. Klar, man muss das beobachten, aber wenn jetzt die Mitte den Eindruck hat, ja, sie rutscht dauernd nach unten ab, wenn viele Leute in der Mitte glauben, die meisten Leute in dieser Gesellschaft wären unten, wenn viele glauben, ja, sie wären die letzte Generation, denen es besser gegangen ist als ihren Eltern, dann erzeugt man eine völlig überflüssige Panik. Denn wenn wir ein produktives Land bleiben, was politisch stabil ist und was Politik für den sozialen Zusammenhalt macht, dann sehe ich überhaupt keinen Grund, warum es unseren Kindern schlechter gehen soll. Gut, wenn der Himmel einstürzt, dann stürzt er natürlich über uns allen ein.
Sie meinen, man spielt damit sozusagen Populisten in die Hände, wenn man droht, dass die Mitte
schrumpft. Ich finde, man soll über Probleme seriös und faktenorientiert reden. Wenn man aber den Eindruck erweckt, ja, dass die Mitte nach unten abbricht oder dass das in naher Zukunft zwangsläufig so sein wird, dann erzeugt man Angst, man arbeitet Populisten in die Hände und es ist auch schlecht für eine Politik für die Armen, weil eine Mitte, die sich in den Wahn hineinsteigert, dass es ihr selbst ganz schlecht geht, ja, ist doch nicht bereit, für die Armen oder vielleicht auch für Entwicklungshilfe mehr zu bezahlen. Das zeigen übrigens auch die Befragungen zur Gerechtigkeit. Also Erhöhung der Hartz-IV-Sätze und Fördern von Migranten rangieren in den gerechtigkeitsbezogenen Maßnahmen, nach denen gefragt wird, ziemlich weit hinten. Ja, während gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder als Beschäftigter muss ich mehr verdienen als Nichtbeschäftigter, ganz weit oben rangieren. Also man muss einfach aufpassen, dass man die Debatte nicht aus dem Ruder laufen lässt.
Gerade kam schon das Stichwort Gerechtigkeit. 79% der Deutschen finden, dass es in Deutschland nicht gerecht zugeht. Finden Sie das auch?
Ich finde diese Frage ganz schwer zu beantworten. Es sagen gleichzeitig auch 66%, dass es ihnen gut oder sehr gut ist. Das ist ja eine komische Distanz. Natürlich gibt es eine ganze Menge Dinge, die ich als ungerecht empfinde. Ich finde, dass sich bei sehr gehobenen Spitzenpositionen in der Wirtschaft Dimensionen von Einkommen durchgesetzt haben, auch im Sport, die maßlos
sind.
Die maßlos sind. Es ist schwer zu sagen, was genau ein gerechtes Vorstandsgehalt ist, aber irgendwo ist das maßlos geworden. Ich finde es ungerecht, dass es uns nicht gelingt, den doch engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg zu lockern. Ganz überwinden wird man ihn nicht, aber zu lockern. Ja, ich finde es ungerecht, dass bei der Grundsicherung im Alter, wenn Mini-Rentner, die lange gearbeitet haben, ergänzende Grundsicherung brauchen, ihnen alle ihre gesetzlichen Rentenansprüche angerechnet werden und sie letztlich dann nicht mehr haben, trotz ihrer Lebensleistung. Das sind alles Punkte, die man durch konkrete Politik angehen kann. Aber ich würde nicht sagen, dass wir in einem Land schreienden Unrechts leben, sondern wir leben durchaus in einem Land mit einem ausgebauten Sozialstaat, mit einer sozialen Sicherung, mit einem guten Gesundheitswesen und so weiter. Ja, also insofern ist es nicht die Frage gerecht oder nicht gerecht, sondern ist die Frage, was können wir tun, um konkrete Missstände oder konkrete Defizite abzubauen.
Jetzt kann man ja sagen, gerecht wäre, wenn mehr gesellschaftlicher Reichtum umverteilt wird zum Beispiel. Oder gerecht wäre, wenn alle nach ihren Leistungen bezahlt werden. Das ist jetzt auch die Frage, eben wird ein Manager wirklich, kann der überhaupt nach seinen Leistungen bezahlt werden bei dem, was er verdient? Oder wenn alle die gleichen Chancen hätten. Was ist für Sie gerecht?
Also, aber Ihre Frage zeigt ja, dass Gerechtigkeit eine ganz vielfältige Geschichte ist. Also, natürlich geht es auch um Verteilungsgerechtigkeit. Es geht um Chancengerechtigkeit. Es geht um gleiche Rechte. Denken Sie an das Wahlrecht. Ja. Für mich ist sehr überzeugend die Erweiterung des Gerechtigkeitskonzepts um die Befähigungsgerechtigkeit. Wir müssen uns mehr Sorgen darum machen, dass alle Menschen ihre Potenziale entfalten können und damit durch Bildung, durch Ausbildung ein gelingendes Leben führen können. Möglicherweise wird die Gesellschaft da nicht unbedingt von der Einkommensstruktur her gleicher, ja, aber es wäre doch schon mal wahnsinnig viel gewonnen, wenn die vielen Jugendlichen, die in der Schule scheitern, die in der Ausbildung scheitern, bessere Perspektiven hätten.
Aber wie könnte das denn aussehen? Also wir scheinen da ja jetzt nicht so ganz besonders gut zu sein in Deutschland, also mit dem, was Sie Potenziale fördern nennen oder Befähigungsgerechtigkeit, also Menschen befähigen, irgendwie ihre Potenziale zu nutzen. Wie könnte das geschehen? Besser geschehen?
Wir haben ja einen starken Sozialstaat, aber dieser an sich ja starke Sozialstaat, finde ich, ist nicht genügend daraufhin ausgerichtet, Notlagen zu vermeiden. Es gibt Kreise in Deutschland, da scheitert jedes 10. Kind in der Schule, das heißt, verlässt die Schule ohne einen Hauptschulabschluss. Es gibt andere Kreise, da ist es nur jedes 50. Kind. Richtig verstehen tun wir die Unterschiede eigentlich nicht, aber zumindest könnte man da doch mal handeln. Oder die Jobcenter bemühen sich ja in starker Weise auch um junge Erwachsene. Ja. Wir haben aber eine sehr zersplitterte Zuständigkeit zwischen Jobcenter, zwischen Agentur für Arbeit, zwischen der Kinder- und Jugendhilfe, möglicherweise noch die Wohngeldkasse. Wir könnten vor Ort, denke ich, mehr tun, dass Hilfen aus einer Hand passieren. Oder also ein Beispiel, was mich noch bei der Caritas sehr stark umgetrieben hat, die frühen Hilfen. Die Caritas bemüht sich, ein Netzwerk früher Hilfen in den katholischen Geburtskliniken aufzubauen. Das ist eigentlich ganz harmlos oder ganz einfach der Ansatz. Sozialarbeiterinnen sprechen mit den Familien, die dort zur Geburt kommen. Ja, da kommen eben auch die Familien oder künftig alleinerziehende Mütter aus sehr prekären Milieus, bieten Hilfe an, informieren und so weiter. Und das ist aber in unserem Sozialstaat wahnsinnig schwer zu finanzieren, weil sich die Krankenkassen nicht für zuständig finden und sich die Kommunen auch nicht für zuständig finden. Und ich glaube, solche niederschwelligen Hilfen, Angebote, ja, die müssten wir ganz stark fördern und auch implementieren, wenn wir wollen, dass möglichst alle eine Chance bekommen.
Herr Krämer, jetzt machen wir, bevor wir weitersprechen, aber erst nochmal Musik und wieder so ein Lied von früher, sage ich mal. Nämlich Wolf Biermann, du lass dich nicht verhärten, fand ich auch immer sehr schön. War für Sie aber auch wichtig, haben Sie gesagt.
Naja, es war insofern wichtig, weil ich ja in dieser Zeit eigentlich schon, nicht so eine abgebrühte Haltung gegenüber der Beurteilung der Welt hatte, wie man das natürlich als Erwachsener entwickelt, sondern im Grunde alles ungerecht fand und eigentlich auch sehr ungeduldig war. Und dieses Du lass dich nicht verhärten war natürlich eine Aufforderung auch in schwierigen Situationen oder in Dingen, die man als ungerecht empfindet, auch ein Stück weit Geduld walten zu lassen. Und ja, Biermann war einfach in der Zeit für mich sehr wichtig.
Ja, die guten Leute brauchen auch manchmal ein paar gute Leute. Und die Ermutiger, die brauchen auch Ermutigung. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit.
Das war Wolf Biermann, Du lass dich nicht verhärten. Und hier ist Doppelkopf auf hr2 Kultur. Heute spreche ich mit Professor Georg Krämer, pensionierter Generalsekretär der Caritas, über Armut in Deutschland. Mein Name ist Ingeborg Breuer. Ich habe so den Eindruck, Herr Krämer, dass Ihre Analysen und die darauf folgenden Lösungsansätze sehr, sehr differenziert sind, dass Sie sehr genau hingucken und damit aber auch weniger so diesen ganz großen Wurf nach mehr Gerechtigkeit oder so ein, Sie sagten eben, in Ihrer Jugendzeit waren Sie ungeduldiger und wollten viel mehr verbessern, vielleicht noch als heute. Also, dass Ihre Analysen davon getragen sind, dass Sie nicht den ganz großen Wurf, den ganz großen Weltverbesserungsansatz haben, sondern Sie nehmen sozusagen die Mühen der Ebenen auf sich.
Ja, also ein bewohnbares Haus auf der Erde ist einfach nützlicher als ein nie erreichbares Luftschloss. Und ich habe sehr schätzen gelernt den Stückwerkansatz des Philosophen Karl Popper, ja, der hat eben gesagt, unsere ganzen Systeme sind komplex und wir haben eigentlich auch nicht das umfassende Wissen, um wirklich die Folgen radikaler Veränderungen im Großen wirklich zu durchschauen. Und eigentlich kann man Systeme nur stückweise, schrittweise verändern. Also ich finde es ein Problem unserer Sozialdebatte, dass so diese kleinen Änderungen, oft sind sie ja gar nicht so klein, ja, gar nicht mehr wahrgenommen werden. Also es ist irgendwo so das Gefühl da, diesen Sozialstaat kann man gar nicht mehr retten, sondern man braucht was radikal Neues, so wie das bedingungslose Grundeinkommen beispielsweise. Ja, Veränderung findet aber im Alltagsreformen statt, in zähem reformerischen Wirken. Ja, und wenn das immer als ungenügend klein-klein, als Tropfen auf den heißen Stein und so weiter diskreditiert wird, ja, dann kann die Politik eigentlich machen, was sie will. Ja, es wird gar nicht wahrgenommen. Und ich finde das auch gefährlich im Hinblick auf die populistische Bedrohung. Denn Teil der populistischen Kampagne ist doch der Vorwurf oder ich würde sagen die Verleumdung. Die Politik würde sich um die Belange des Volkes gar nicht kümmern. Ja, und das halte ich für ungerecht.
Meinen Sie diese Art von Politik, Verdrossenheit oder Wutbürger wäre ja ein anderes Wort, populistischen Tendenzen lässt sich in irgendeiner Weise beheben? Also wie könnte man dagegen angehen, wenn Politik eben für doch viele Menschen mittlerweile, also nicht die Mehrheit, aber doch für einige Menschen mehr als früher unglaubwürdig geworden ist?
Aber die Frage ist ja, warum wurde sie es? Sie stellen mir natürlich jetzt eine Frage, bei der ich auch hilflos bin. Ich weiß, dass ich mit Statistiken niemand seine Wut ausreden werde. Trotzdem glaube ich, müssen wir anders, und zwar die Unterstützer des demokratischen Sozialstaats, müssen anders über Politik reden, ja, und müssen das, was er leistet, auch anders vermitteln. Vermutlich müssen wir auch Probleme angehen, die auf der Bundesebene nicht so sehr wahrgenommen werden. Also viele AfD-Wähler sind ja in kleinen Gemeinden. Was machen wir mit dem Gefühl, ländlicher Gemeinden abgehängt zu sein? Ja, das muss sicherlich zu einem Politikfeld werden. Es gibt, ich weiß nicht, im Ruhrgebiet, was ja eigentlich auch sehr schön ist, aber es gibt dort Stadtteile, die einen extrem abgehängten Eindruck machen. Ja. Schaffen wir es, mehr in diesen Stadtteilen zu investieren und irgendwie das Gefühl einer Entwicklung zum Positiven zu erzeugen? Ja? Also es ist ja nicht so, dass zu den Zeiten, wo Politik und Politiker akzeptiert waren, ja, die Politiker ausschließlich Heilige waren, ja, sondern natürlich ist in der heutigen Medienkonkurrenz ist es vielleicht auch leichter, also Politiker zu diskreditieren, Leute sind in ihren Informationsblasen. Es ist schwerer geworden, aber wir haben ja keine andere Wahl, als letztlich die repräsentative Demokratie mit politisch handelnden Kräften und Parteien in irgendeiner Weise zu verteidigen.
Und da versuchen wir Schrittchen für Schrittchen weiterzukommen.
Also ja, ich würde sagen sozusagen. Schritt für Schritt. Okay, also Schritt das klingt Schritt. Schon besser als Schrittchen für Schrittchen. Also es gibt eben ja sogar Leute, die jetzt irgendwie sagen, der Mindestlohn war nur eine Ausnahme einer an sich neoliberalen Politik. Wenn also so eine grundsätzliche Änderung wie der Mindestlohn, für die man ja wirklich 2 Jahrzehnte debattiert hat, ja, wenn die dann auch nur irgendwie eigentlich nicht mehr der Rede wert ist, dann kann eigentlich Politik den Wettlauf mit den Erwartungen nie gewinnen.
Wegen Ihrer Affinität zum Stückwerk, sage ich mal, also nicht zu der großen Weltverbesserung, sind Sie ja, glaube ich, auch ganz ordentlich angefeindet worden, bis hin zu dem Vorwurf, dass man auch Sie als neoliberal beschimpft hat.
Also angefeindet finde ich jetzt
Übertrieben,
ja. Also ich habe einige Hassmails bekommen. Das war für mich eine neue Erfahrung.
Ja, ja, wahrscheinlich auch keine schöne, ne?
Wer zahlt dich, du elender Lügner? Gut, aber mein Gott, keine Drohungen, ja. Und dass jemand, der sich sehr deutlich in die Debatte einmischt, dann eben auch Kritik einsteckt, das finde ich völlig okay. Mir wurde der Vorwurf gemacht, neoliberal zu sein. Und ich meine, dann haben Sie eine Definition von Neoliberalismus. Nun ja, dann lasse ich mich eben in diesen Sack auch stopfen.
Das ist so die große Keule. Ne?
Das ist dann halt die große Keule, aber das muss einen nicht tangieren.
Okay, Herr Krämer, jetzt haben Sie ja Ihre ganzen Erkenntnisse und Einsichten, über die wir jetzt gesprochen haben, denke ich auch großenteils über Ihre Arbeit als Generalsekretär bei der Caritas gewonnen. Aber jetzt sind Sie ja seit Sommer 2017 im Ruhestand. Ist das oder war das ein schwieriger Übergang?
Also, ich merke, dass ich mehr Freiheit habe. Naja, also wenn ich nicht um 8:45 am Schreibtisch sitze, werde ich allerdings schon nervös.
Wären Sie
also,
auch jetzt nervös?
Wäre ich auch jetzt nervös, ja. Nein, also ich werde unterrichten. Also ich finde, es macht Sinn, solche Themen wie Armut in Deutschland oder soziale Dienstleistungen in den Hochschulen auch zu unterrichten.
Wo machen Sie das, in Freiburg?
Ich mache es in Freiburg und ich werde es wohl auch an anderen Stellen machen. Und ich werde schreiben und ich werde eingeladen zu Vorträgen, zu Diskussionen. Also daraus wird sich was entwickeln, wo die Ruhe nicht so schlimm wird.
Bei unserem Erstkontakt im Sommer sagten Sie mir ja, Sie würden jetzt erstmal auf Fahrradtour gehen. Also ich denke, Sie haben ja wahrscheinlich auch ein Leben jenseits der Arbeit. Und wenn man im Ruhestand ist, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Leben jenseits der Arbeit.
Ja, also Fahrradtouren mit meiner Frau sind ein Teil des Lebens außerhalb der Arbeit. Ja. Und ja, natürlich habe ich Familie. Ich freue mich an einem Enkel. Also es gibt Dinge jenseits der Arbeit.
Und ist auch ein neues Buch geplant?
Ja, sehr wahrscheinlich, ja.
Aber Sie verraten noch nicht, worum es da geht.
Ja, ich recherchiere eigentlich sehr stark gerade zu der Art und Weise, wie wir den Sozialstaat sehen und wie wir über ihn reden. Mal sehen, ob daraus was wird.
Hört sich ja spannend an, Herr Krämer. Vielleicht treffen wir uns dann nochmal.
Gerne.
Es ist schön, dass Sie im Studio waren. Wir sind jetzt leider am Ende dieses Gesprächs auf HR2 Kultur. Und ich persönlich fand es auch sehr lehrreich. Und hoffe mal und denke, die Hörerinnen und Hörer fanden das auch. Und zum Schluss hören wir das Violinkonzert E-Moll, Opus 64 von Mendelssohn Bartholdy, dirigiert von Kurt Masur und an der Geige Anne-Sophie Mutter. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ingeborg Breuer.